Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
An diesem 1. Dezember gab es eine bundesweite Aktion der Polizei gegen Leute, die strafbare Posts im Internet hinterlassen. Hass und Hetze. Der Journalist Klaus Scherer war bei solchen Strafverfolgungen mit dabei und sagt bei uns:
Das Internet ist nicht rechtsfrei. Wenn ich auf dem Marktplatz jemand beleidige und jemand hört's und zeigt es an, habe ich ein Problem. Das muss ich im Internet auch durchsetzen.
Impfpflicht, Lockdown, darüber wird aktuell viel diskutiert. Aber wozu führen strengere Maßnahmen? Werden wir dadurch vielleicht radikaler? Die Frage beantwortet die Sozialpsychologin Pia Lamberti in diesem Podcast.
Hier kann ich mir sogar vorstellen, dass so eine Impfpflicht eine Art Entlastung darstellt. Ne? Man kann es dann auf den Staat schieben. Man ist nicht mehr selbst für die Entscheidung verantwortlich. Aber gerade bei denen, die überall eine Verschwörung wittern, befürchte ich schon, dass die Maßnahmen zum Anlass genommen werden, um auch nochmal radikaler sich zu zeigen.
Und Franziska Lefer ist Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin aus Köln und sagt uns, wie wir durchs Putzen zu Hause locker auf die empfohlenen 150 Minuten Fitness in der Woche kommen.
Ich nehme einen Fuß zurück, gehe mit dem Knie nach unten und kann dann mein anderes Knie auch noch nach unten nehmen, bin dann im Kniestand und könnte mich dann mit dem Popo nach unten setzen und etwas auffegen oder halt irgendwie was wegwischen am Boden.
Wir machen euch fit und bringen euch auf den aktuellen Stand an diesem 1. Dezember. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Nee, eine Impfpflicht wird es in Deutschland nicht geben. Der Sound, der kam lange immer wieder aus der Politik.
Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben. In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt.
Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben.
Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches.
Jens Spahn, Angela Merkel, Olaf Scholz und auch ein neuer Lockdown. Den wird es nicht geben, haben sie gesagt. Und heute diskutieren wir wieder eine Impfpflicht, sogar europaweit. Wir diskutieren eine Notbremse à la Lockdown. Politikerinnen und Politiker halten ihr Wort nicht. Was macht das mit uns? Darüber spreche ich jetzt mit Pia Lamberti, Sozialpsychologin, arbeitet für CEMAS, dem Center for Monitoring, Analyse und Strategie. Grüße Pia.
Hallo.
Ja, was sagst du? Fühlen sich mit solchen Aussagen Impfpflicht, erneuter Lockdown nicht diejenigen total bestätigt, die eh schon sagen, Mensch, Politikerinnen, Politiker, denen kann man nicht vertrauen?
Also es ist ja insgesamt so, wenn man sich Studien anschaut zum Vertrauen in die Politik, dass sie durchaus ja nach unten gegangen ist in der Pandemie. Das Vertrauen in Ärzte, in Wissenschaft ist stabil geblieben, nur das in die Politik hat stark gelitten. Mhm. Und die, die jetzt über eine Verschwörung wittern, die glauben, die Politik hat sich die Pandemie nur ausgedacht, um eine neue Diktatur einzuführen, die fühlen sich bestätigt. Die suchen aber eh schon nach Informationen, die ihr Weltbild bestätigen. Insofern ist das eigentlich für den Bereich fast egal, was realpolitisch passiert.
Machen wir es nochmal ein bisschen konkreter. Wen würden denn härtere Anti-Corona-Maßnahmen jetzt radikalisieren?
Also wenn man sich die Gruppe der Menschen anschaut, die jetzt nicht geimpft sind, ist es schon so, dass der Glaube an Verschwörungen da wirklich weit verbreitet ist. Es gab da Daten von Cosmo, dem Covid-19-Snapshot-Monitoring, dass unter den Ungeimpften 63% glauben, Corona sei ein Schwindel. Das heißt, es gibt aber auch eine Gruppe, die eben nicht an Verschwörungen glaubt. Hier kann ich mir sogar vorstellen, dass so eine Impfpflicht eine Art Entlastung darstellt. Ne? Man kann es dann auf den Staat schieben. Man ist nicht mehr selbst für die Entscheidung verantwortlich. Aber gerade bei denen, die überall eine Verschwörung wittern, befürchte ich schon, dass die Maßnahmen zum Anlass genommen werden, um auch nochmal radikaler sich zu zeigen. Mhm. Die haben ja auch gemerkt, dass Demonstrationen nichts gebracht haben. Es gibt ganz viel Frust innerhalb der Szene und ich habe schon den Eindruck, dass der Ton da rauer und gewalttätiger wird.
Lass uns mal bei Demonstrationen bleiben. Montagabend haben in mehreren Städten in Sachsen Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert, auch über die erlaubte Anzahl von 10 Personen pro Treffen hinweg. Die Polizei hat sie dann zum Teil gewähren lassen. Ist das denn deiner Meinung nach eine kluge Strategie, um nicht noch mehr Menschen gegen den Staat aufzubringen oder andersrum genau das falsche Zeichen, dass man eben die Regeln nicht konsequent durchsetzt?
Genau, also ich glaube, es ist eher das falsche Zeichen. Das ist ja leider was sich in den letzten anderthalb Jahren immer wieder gezeigt hat, dass zu wenig reagiert wurde, dass zu viele Menschen da demonstrieren durften, dass da Gewalt war, dass da auch immer wieder Antisemitismus verbreitet wurde und die Reaktion seitens der Sicherheitsbehörden ja, entweder ausblieben oder einfach auch sehr verzögert kamen. Und das sendet natürlich Signale in eine Szene, die sich dadurch legitimiert fühlt, die das Gefühl hat, sie kann, das, was sie macht, ist ja richtig, die vielleicht sogar das Gefühl hat, die Polizei steht eigentlich hinter ihnen. Und deswegen verstehe ich nicht, wie das immer noch so sein kann, dass einfach ja nicht richtig reagiert wird.
Aber das bleibt deiner Meinung nach in der Szene jetzt auch drin? Oder glaubst du, dass die vielleicht Zulauf gewinnt jetzt, wenn wieder so ein Hickhack ist mit den Maßnahmen?
Ich weiß nicht, ob die Szene größer wird. Es kann aber sein, dass die, die jetzt im Sommer über lieber in den Urlaub gefahren sind, als auf die Straße zu gehen, dass die wieder sich quasi reaktivieren lassen für die Demonstration. Ne? Dass sie dann das Gefühl haben, sie müssten jetzt ja was tun. Aber man sollte halt eben nicht nur auf die Demonstrationen blicken. Ne? Wir sehen das ja wirklich an allen Ecken und Enden in der Gesellschaft, dass da unglaublich viel Gewalt ist, die stattfindet. Sei es, dass mobile Impfteams bedroht werden oder Ärzte, Ärztinnen. Die Presse wird ja auch immer wieder attackiert. Da sind die Zahlen ja auch wirklich besorgniserregend. Aber auch einfach diese ganze Gewalt, die mit der Maskenpflicht immer wieder legitimiert wird, wenn Menschen übergriffig werden. Das ist was, was mir Sorge bereitet und was auch, glaube ich, gerade die, die jetzt mit Menschen arbeiten müssen und die Maßnahmen durchsetzen müssen, unglaublich nochmal zusätzlich belastet.
Aber lass uns mal so in den zwischenmenschlichen Bereich dann schauen. Wenn jemand jetzt monatelang gegen die Impfung argumentiert hat, für die Person ist es ja total schwer, auch gegenüber dem Umfeld dann zu sagen, ja Mensch, jetzt entscheide ich mich dann doch um und sage, ich lasse mich impfen. Also wie kann man da die Brücke wieder schlagen?
Das ist, was ich vorhin meinte, dass eine Impfpflicht tatsächlich hier so eine Art Entlastungsfunktion sogar sein könnte, weil dann muss man ja nicht mehr zugeben, dass man sich selber für die Impfung entschieden hat, sondern man sagt, ich musste das machen. Der böse, böse Staat. Dementsprechend, glaube ich, hat das nicht nur negative Konsequenzen, weil es natürlich schwierig ist, für Menschen zuzugeben. Und das gilt ja jetzt erstmal generell, dass man sich verrannt hat. Das macht ja keiner gerne zu sagen, na, ich habe jetzt 1,5 Jahre rumgewettert. Ich lag übrigens falsch.
Das macht übrigens die Politik ja auch nicht. Wäre das denn clever, das mal zu kommunizieren? Oder würde das zu, Mensch, die haben ja noch weniger Ahnung, führen?
Ich habe schon den Eindruck, dass Menschen ein Bedürfnis danach haben, dass transparenter kommuniziert wird, dass es sichtbarer gemacht wird, wo vielleicht auch Fehlentscheidungen waren und dass dieser glatte Politiksprech etwas ist, das nicht unbedingt vertrauensfördernd ist. Ich bin natürlich jetzt keine Expertin für politische Kommunikation, aber ich glaube, was ich für wichtig halte, ist, dass wenn diese Krise erstmal besser bewältigt ist, zumindest, dass man da auch nochmal in eine Evaluation geht als Politik, als Regierung und sieht, was da eigentlich auch alles schiefgelaufen ist und damit sich auseinandersetzt, dass das durchaus auch ja eine negative Einstellung zu demokratischen Prozessen, zu Politik befeuern kann, was in der Pandemie passiert ist.
Also wir halten mal fest, strengere Corona-Maßnahmen können zu einer stärkeren Radikalisierung führen bei Menschen, die eh schon leicht an Verschwörungsmythen glauben, und gleichzeitig Impfpflicht kann helfen, dazu sagen, Mensch, der Staat, der lädt das mir auf, und dann entlastet er diejenigen, die vielleicht vorher noch unsicher waren, sagt Pia Lamberti, Sozialpsychologin. Danke fürs Gespräch.
Ja, gerne doch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, die Impfpflicht soll kommen. Zeitplan steht für den künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz.
Sie muss zu einem Zeitpunkt kommen, wo auch jeder, der jetzt sich entschließt, sich impfen zu lassen und bisher noch nicht geimpft ist, 2 Impfungen realistisch bekommen haben kann. Deshalb finde ich, wäre es richtig, wenn sie für alle gilt, ab Anfang Februar, Anfang März.
Scholz möchte, dass es bei der Abstimmung im Bundestag über ein solches Gesetz keinen Fraktionszwang gibt. Jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete soll nach seinem Gewissen abstimmen. Und wir haben uns gefragt, was ist das eigentlich, das Gewissen? Und vor allem, wo sitzt es? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner weiß es. Und ich glaube, Olaf Scholz weiß es auch.
Das Gewissen ist etwas, das uns gemeinsam bewegt. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Vorgehensweisende für eine so grundstürzende Entscheidung in unserem Land. Fast jede in Deutschland hat dazu eine Meinung. Und aus meiner Sicht habe ich ja gar kein Hehl gemacht. Ich wiederhole das nochmal. Ich werde einem solchen Gesetz zustimmen.
Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Nur an den Parteilinien kann man es kaum festmachen, ob eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter sich jetzt für oder gegen die Impfpflicht ausspricht. Deswegen sollen es alle Mitglieder des Bundestages allein mit ihrem Gewissen ausmachen, wie sie abstimmen wollen. So wünscht es sich unter anderem der höchstwahrscheinlich nächste Kanzler Olaf Scholz. Und das bedeutet Freiheit vom Fraktionszwang. Aber macht es die Entscheidung tatsächlich leichter, wenn die Abgeordneten sich komplett frei entscheiden dürfen?
Gewissensentscheidungen, insofern es hier große Konflikte gibt, sind nie einfach.
Sagt Dirk Lanzerath. Er ist Biologe und Philosoph und er lehrt angewandte Ethik an der Uni Bonn. Und er meint, die Schwierigkeit bei einer Gewissensentscheidung liegt darin, dass man abwägen muss und dabei äußere Einflüsse und eine innere Haltung zu berücksichtigen hat. Und um zu verstehen, wie er das meint, müssen wir mal kurz einen Grundkurs in Altgriechisch machen.
Unser deutscher Begriff Ethik kommt ja vom altgriechischen Ethos. Und Ethos hatte im Altgriechischen zwei Schreibweisen, einmal mit einem Epsilon und einmal mit einem Eta.
Und diese beiden Worte haben sich in ihrer Bedeutung einen Hauch unterschieden. Allerdings einen entscheidenden Hauch.
Die Epsilon-Variante, ja, das ist so der gemeinschaftliche Normkodex, die Gewohnheit in einer Gemeinschaft, in der Peer Group, im Stadtstaat und so weiter. Ja, und Ethos mit einem Eta, das war das Individuelle, die Gewohnheit, die ich selber habe als Individuum, mein Charakter, meine Einstellung.
Und das Gewissen zu befragen bedeutet jetzt, diese beiden Varianten des Ethos miteinander abzuwägen, das Äußere und das Innere. Und leichter macht es das für einen Politiker eben nicht, meint Dirk Lanzerath.
Also ich persönlich würde ja sagen, ein Abgeordneter sollte immer nach seinem Gewissen entscheiden. Die Frage ist nur, das ist schon etwas, was moralpsychologisch und moraltheoretisch schon sehr hoch steht. Also Kant spricht ja etwa vom inneren Gerichtshof des Menschen. Und das darf man als nicht zu gering betrachten.
Im üblichen Falle kann sich eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter ja darauf verlassen, dass die Partei oder die Fraktion schon eine Vorentscheidung für sie oder ihn treffen werden. Natürlich bemühen die auch ihre eigenen Gehirnzellen, klar, aber bei der Vielzahl an Entscheidungen, die ja häufig ein großes Detailwissen voraussetzen und bei der Menge an Politikfeldern, Umwelt und Klima, Finanzen, Soziales und so weiter, da ist es notwendig, sich auch mal auf den Sachverstand von anderen verlassen zu können. Bei einer Abstimmung nach dem Gewissen muss sich der oder die Abgeordnete aber selber um eine Meinungsbildung kümmern.
Ich habe oft den Eindruck, dass in der politischen Debatte eher so drauf geschaut wird, ja, welche Interessen muss ich jetzt hier vertreten? Und ich glaube, wenn man es ehrlich meint mit einer Gewissensentscheidung, will man genau von dieser Art von politischen Rationalität absehen und eher zu dem kommen, dass ich meinen Sinn für Gerechtigkeit, meinen moralischen Sinn freien Lauf lasse und nur darauf schaue, was ist meine innere Haltung und Überzeugung und in welchem Verhältnis steht die zu den Normen unserer Gesellschaft und was ist nun angemessen zu handeln.
Eine Gewissensentscheidung gibt den Abgeordneten also eine gewisse Freiheit. Das Gewissen zu befragen und dabei auch eine ganz klare Antwort zu bekommen, kann aber auch ganz schön anstrengend sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh ja, wir haben gute Nachrichten für euch an diesem Mittwoch. Wenn ihr zum Beispiel schon Wäsche aufgehangen habt heute oder Tisch abgewischt oder einmal durch die Wohnung durchgesaugt, dann habt ihr was für eure Fitness getan. Eine aktuelle Studie aus Singapur zeigt nämlich, dass man auch mit Hausarbeit locker auf die empfohlenen 2,5 Stunden Fitnesstraining pro Woche kommen kann. Verena von Kaiser aus unserem Team hat sich das nochmal genauer angeschaut für uns. Es geht dabei, nur um das nochmal klarzustellen, nicht darum, besonders schnell zu putzen oder mit einem besonders schweren Eimer da durch die Wohnung zu gehen, oder?
Nein, es geht wirklich um ganz normale Hausarbeit. Die bringt uns ausreichend in Bewegung und ist auch, wenn wir sie in einem normalen Tempo ausführen, eigentlich so anstrengend, dass wir dabei ganz gut Kalorien verbrauchen und auch ohne, dass wir dabei groß ins Schwitzen kommen müssen. Das zeigt nicht nur die Studie aus Singapur, sondern auch andere Studien zuvor haben das schon belegt. Hausarbeit ist so anstrengend wie Sport. Das Spannende dabei, du musst das wissen, damit es genauso gut für deine Gesundheit ist.
Wieso muss ich das wissen?
Also es gab eine interessante Studie vor einigen Jahren mit US-amerikanischen Hotelzimmermädchen, die so durchschnittlich pro Tag 15 Zimmer putzen, jeweils 20 bis 30 Minuten lang. Das ist natürlich eine Menge mit Staubsaugen, Bad putzen, Betten beziehen und so weiter. Also die sind ordentlich am Schuften. Die Zimmermädchen wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Der einen Gruppe wurde dann gesagt, dass sie durch ihre Arbeit sich mindestens so viel bewegen, wie Gesundheitsbehörden es empfehlen. Die andere Gruppe, die hörte nur, dass Bewegung allgemein gut ist für die Gesundheit, ohne den Bezug zu ihrer eigenen Arbeit. Mhm. Und nach einem Monat stellte sich heraus, diejenigen aus der ersten Gruppe, die sagten nicht nur, dass sie sich besser fühlten, sie hatten auch tatsächlich bessere Blutwerte als vorher und als die Vergleichsgruppe.
Schau an, also Mindset ist entscheidend, halte ich schon mal fest. Aber es ist wahrscheinlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt, weiß ich nicht, ein Hemd bügel oder ein Fenster putz.
Ja klar, also so wie verschiedene Sportarten dich auch unterschiedlich fordern, ist es hier natürlich auch beim Putzen und Hausarbeiten. Ich habe mir deshalb mal Unterstützung geholt von Franziska Lefer. Sie ist Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin aus Köln. Mhm. Und sie hat mir mal die verschiedenen Haushaltstätigkeiten so ein bisschen eingeteilt. Zuerst haben wir über das Fensterputzen gesprochen.
Wir haben eine super Körperstreckung mit dabei, je nachdem wie hoch das Fenster ist. Das heißt, wir haben Oberkörper, Rumpf, Armstreckung, Schulter, Nacken, alles mit dabei. Und man muss ein bisschen Druck ausüben, je nachdem, ob das Fenster sehr dreckig ist. Gut für die Mobilität und die Kraft, ja.
Und ganz ähnlich ist es übrigens beim Wäscheaufhängen, sagt sie. Also du holst die Wäsche aus der Waschmaschine, da gehst du am besten in die Knie dabei, da hast du ein bisschen Beinmuskulatur noch angeleiert. Mhm. Dann wackelst du zur Wäscheleine oder zum Wäscheständer. Viele Leute schütteln ja die Wäsche vorher einmal, ne? So schlägt man die so aus. Mhm. Dafür musst du auch den Bauch anspannen. Also du trainierst damit sogar deine Rumpfmuskulatur. Mhm.
Und wenn du eine Wäschespinne im Zimmer hast, dann kannst du auch nochmal Rundlauf üben. Das ist jetzt alles Power-Workout, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Womit bringt man denn den Kreislauf in Schwung, wenn man das, weiß ich nicht, Joggen ersetzen will?
Ja, wenn du so mehr in die Richtung gehen willst, dass dein Herz ein bisschen höher schlägt, ein bisschen schneller schlägt, da empfiehlt Fitnesstrainerin Franziska eine schöne Cardio-Übung.
Je nachdem, in welchem Stockwerk man wohnt, den Müll runterbringen. Und deswegen nutzen wir natürlich immer die Treppen.
Genau. Und das kann man dann auch mal ein bisschen schneller machen und dann zurück auch wieder schön die Treppen nehmen. Wer Cardio mit Krafttraining verbinden will, der kann natürlich auch einfach die Einkäufe nach oben tragen. Mhm. Aber am besten nicht alle auf einmal, wenn es ein größerer Einkauf ist. Also es geht nicht darum, dass man irgendwie viel auf einmal schwer schleppt, sondern lieber öfter geht. Das ist gut fürs Herz. Mhm. Und Staubsaugen, das geht eigentlich auch so ein bisschen mehr in Richtung Ausdauertraining. Das dauert ja auch meistens.
Aber heißt es nicht immer, man soll sich nicht so bücken? Das ist nicht gut für den Rücken?
Ja, das stimmt. Gerade wenn man Probleme mit dem Rücken hat, muss man da ein bisschen aufpassen. Aber Franziska Lefer sagt, dass
beim Staubsaugen, glaube ich, bleibt es gar nicht aus, dass man sich bückt und hin und her bewegt, aber ich bleibe ja nicht die ganze Zeit unten. Das sollte ich auch vermeiden. Also ich sollte den Staubsauger schon so lang machen, dass ich gut stehen kann, mich aber auch bücken kann und den nach vorne und nach hinten schieben.
Also der Rücken darf sich natürlich auch bewegen. Er ist ja auch ein bisschen dafür gemacht, dass er sich mal vorne überbeugt. Er soll nicht nur verharren in der gebeugten Position. Mhm. Und deshalb ist es ja auch gut, wenn du was aufheben willst, das, was auf den Boden gefallen ist oder wenn irgendwie ein Tee umgeschüttet ist und du willst ihn aufwischen, tatsächlich in die Knie zu gehen.
Wenn aber Kniebeugen jetzt nicht mein Favorit so sind, dann?
Dann solltest du vielleicht trotzdem zusehen, dass du irgendwie auf die Knie kommst. Und zwar über den Einbein-Kniestand.
Ich nehme einen Fuß zurück. Gehe mit dem Knie nach unten und kann dann mein anderes Knie auch noch nach unten nehmen, bin dann im Kniestand und könnte mich dann mit dem Popo nach unten setzen und etwas auffegen oder halt irgendwie was wegwischen am Boden.
Und damit es deinen Knie nicht so wehtut, wenn du da auf dem Boden bist, dann am besten noch ein kleines Kissen.
Komm gar nicht runter, ich habe es parallel mal gemacht, aber ich bin verkürzt da hinten. Das ist gleichzeitig auch noch eine Dehnübung, ja, wenn du da runter gehst mit dem Knie. Mensch, ey, da auch noch da wieder was getan. Wer braucht eigentlich noch das Fitnessstudio, wenn man Verena von Keitz hat und sie sagt, wie man durch Hausarbeit fit wird?
Deutschlandfunk Nova.
Hass im Netz ist schnell abgeladen hier. Ein diffamierendes Posting, da was und dann klingelt es an der Tür. Die Polizei steht davor. Heute gab es eine bundesweite Aktion der Polizei gegen strafbare Posts im Internet. Hasspostings haben zugenommen, sagt das BKA, um rund 70% 2020 im Vergleich zu dem Jahr davor, 2019. Wie die Polizei da genau vorgeht, hat sich Klaus Scherer genau angeschaut. Er ist Journalist und hat für den NDR die Langzeitreportage Die Story im Ersten Hass im Netz gedreht. Ein Jahr lang hat er Strafverfolger in mehreren Bundesländern begleitet, die eben das Gesetz gegen Hasskriminalität durchgesetzt haben. Ich wollte von ihm wissen, wie die Polizei eigentlich an die Hassposter rankommt.
Unterschiedlich. Also es gibt das BKA, was im Netz sucht und mitliest und dann an Landeskriminalämter delegiert oder Staatsanwaltschaften. Es gibt verschiedene Schwerpunktstaatsanwaltschaften bundesweit. Wir haben in Göttingen eine begleitet. Auch in Dresden gibt es eine Sondereinheit. Die arbeiten wiederum, was andere jetzt auch anfangen, mit Medien zusammen, dass sie Kooperationen haben, dass örtliche Medien in ihren Online-Kommentarspalten, also mutmaßlich strafbare Kommentare, melden. Dann gibt es Bürgerportale, wo jeder und jede, der zur Wache gehen würde, dann auch online Dinge melden kann. Die Schwelle ist da sehr niedrig. Also es gibt verschiedene Wege.
Wie reagieren denn die Menschen, wenn dann doch plötzlich die Polizei an der Wohnungstür klopft?
Unterschiedlich. Wir haben eine Hausdurchsuchung gedreht, der war relativ wortlos. Das war in Chemnitz, also Zitat, Merkel ins KZ wie zu Führerszeiten, also mutmaßlich ein Mitglied der rechtsradikalen Szene. Er hat sich dann an einen Anwalt gewandt, der ebenfalls Mitglied der rechtsradikalen Szene ist, aber eben auch Anwalt, den haben wir auch interviewt, der sagte ernsthaft, es ist ja niemandem ein Schaden entstanden. Es gibt kein KZ mehr, also kann er die Tat gar nicht umsetzen. Und da ist ja nichts kaputt gegangen. Ich sagte, wie ist es denn mit der Ehre von Frau Merkel? Und er sagte, ach, da müsste man sie fragen.
Wurde den Überführten denn klar, dass sie eine Straftat begangen haben?
Also die Staatsanwältin in Dresden sagte, nach wie vor denken viele, Internet ist sozusagen rechtsfrei. Wir haben Leute getroffen, die haben zwar munter gepostet, aber wenn die Polizei ihnen gesagt hat, nach der Durchsuchung, den Post müssen sie übrigens jetzt löschen. Ich glaube, die wussten gar nicht, wie das geht. Ich habe 80-Jährige im Amtsgericht gesehen, die wussten nicht, was sie da gepostet haben, aber sie sagten zu ihrer Verteidigung, ich wurde bestimmt gehackt. Und ich glaube, die wusste vorher auch noch nicht, was Hacken war.
Jetzt hast du viel von der Strafverfolgung miterlebt, aber das Thema Prävention ist natürlich eigentlich noch wichtiger. Ist Deutschland da deiner Meinung nach und deiner Langzeitrecherche gut aufgestellt?
Jede Hausdurchsuchung, jede Vorladung läuft bei der Polizei auch unter Prävention. Deswegen haben die ja mitgemacht. Ich habe selten so gute Zugänge zur Justiz gehabt. Die sagten, was ihr Film macht, das wollen wir eigentlich auch machen. Dass Leute merken, das Internet ist nicht rechtsfrei. Wenn ich auf dem Marktplatz jemand beleidige und jemand hört es und zeigt es an, habe ich ein Problem. Das muss ich im Internet auch durchsetzen. Deswegen haben wir die Zugänge bekommen, weil sie sagten, selbst wenn wir eine Hausdurchsuchung machen morgens um 6, kriegt vielleicht der Nachbar mit. Wenn es einen Strafbefehl gibt, gibt es nicht mal eine öffentliche Verhandlung. Also eine Breitenwirkung, wie sie so ein Film hat, war denen recht. Und auch jedes Verfahren, auch verlorene Verfahren, wenn, da sagen sie, wenn die mal im Staatsanwalt in die Augen geguckt haben oder einem Vernehmer, dann machen die sowas vielleicht nicht nochmal. Selbst wenn es nur eine Rüge gibt und keine Strafe oder nur eine milde Strafe. Also denen geht es tatsächlich vor allen Dingen um Prävention.
Hass im Netz ist ein riesiges Problem. Es ist strafbar und wird mit dem Gesetz gegen Hasskriminalität verfolgt. Heute gab es bundesweit dazu Hausdurchsuchungen. Und ab heute ist auch der Film von Journalist Klaus Scherer, den wir gerade gehört haben, in der ARD-Mediathek zu sehen. Die Story im Ersten, Hass im Netz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Benjamin, lass uns mal kurz vergleichen. Deo kostet, ja, würde ich sagen, bei uns 2 Euro im Drogeriemarkt bei dir.
Also in der Tat, ich habe heute Morgen meine Deo-Flasche mal angeguckt. Großer deutscher Hersteller aus Hamburg. 6,50 Euro.
Kilo Mandarinen bei uns auch so 2 Euro bei dir?
Die kommen ja hierher, deswegen sind sie relativ billig, aber trotzdem so 3-4 Euro würde ich sagen.
Döner 5,50 bei uns, bei dir?
In Tel Aviv 30 Schekel, also so 8-9 Euro.
Alles teurer bei Benjamin Hammer, unserem Korrespondenten in Tel Aviv, im Vergleich zu anderen Preisen eben hier. Tel Aviv ist vom Magazin The Economist weltweit die Stadt mit den teuersten Lebenshaltungskosten. Und wir wollen mal schauen, wie es sich eben dort lebt. Benjamin, woran merkst du denn am ehesten, dass das Leben dort so teuer ist?
Um ehrlich zu sein, quasi überall. Also wenn man abends ein Bier trinken geht, dann liegst du schon so bei 8, 9 Euro für manchmal nur 400 Milliliter, also ein kleines, großes Bier quasi. Glas Wein genauso. Die Miete, die wir hier zahlen, ist horrend hoch und junge Familien können sich das Leben hier kaum noch leisten, weil eine normale, gar nicht mal schicke Dreizimmerwohnung schnell mal 3.000 Euro umgerechnet im Monat kosten kann.
Jetzt lebst du ja schon eine Zeit dort, seit 5 Jahren berichtest von dort. Haben sich die Preise denn irgendwie entwickelt? Ist das immer teurer geworden?
Ja, also wir haben ja, glaube ich, global im Moment Preissteigerungen. Das ist hier auch so. Tel Aviv war immer ein relativ teurer Standort, hängt auch mit der isolierten Lage im Nahen Osten zusammen. Viele Sachen müssen importiert werden in Israel. Und jetzt kommt hinzu, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum in diesem neuen Ranking Tel Aviv jetzt zur teuersten Stadt der Welt erklärt wurde, dass der Schekel, das ist die israelische Währung, unglaublich stark im Moment ist. Das freut Israelis, wenn sie nach Europa fliegen zum Beispiel, weil dann die Sachen dort für die billiger werden. Hier aber alles sehr viel teurer. Hab neulich, möchte nicht nur von Alkohol reden, aber mal für meine Mutter, die zu Besuch ist, umgeschlagen im Kopf. Also allein durch den starken Schekel, durch diese Währungsschwankung, ist das Glas Wein jetzt von 7 auf 8 Euro gestiegen, wird also auch teurer und dadurch in diesem Ranking ziemlich weit oben.
Also du sagst viel Import und isolierte Lage. Ist das schon der Hauptgrund, warum Tel Aviv so teuer ist?
Ja, und es ist einfach unglaublich eng. Es gibt viele Leute, es gibt viel Bedarf, es gibt viele Investoren, es gibt viele Leute, die aus aller Welt hier hinkommen wollen und davon träumen, in dieser, muss man ja mal sagen, schönen Mittelmeermetropole zu leben. Und es gibt kaum Platz. Also das fällt auch auf, wenn man irgendwie guckt, wo sind denn hier Brachflächen, wo ist denn hier viel Park, gibt's kaum. Und deshalb ist vor allem der Wohnraum so begehrt und sehen wir überall, sehen wir in Berlin, sehen wir in München, sehen wir in Köln. Hier aber noch extremer dieser Run auf Wohnraum und viele Familien können sich es gar nicht mehr leisten.
Gibt es denn Sachen, die du aus Deutschland importierst, wenn du mal hier warst, wo du dann sagst, Mensch, das ist viel günstiger bei uns, das bringe ich jetzt mit nach Tel Aviv?
Ich habe, und ich will jetzt nicht irgendwie wie Krösus klingen oder ich habe darüber oft nachgedacht, hab's aber dann irgendwie doch gelassen, weil ich es irgendwie merkwürdig fand, alles voller Deo zu packen. Aber beim Kaffee zum Beispiel habe ich es dann schon ein paar Mal gemacht, weil ein Kilo Fairtrade-Kaffee in Deutschland und Fairtrade-Kaffee in Israel, das ist dann irgendwie wieder mal das Doppelte oder Dreifache. Aber insgesamt versuche ich irgendwie nicht so doll auf die Preise hier zu schauen. Ja, ist eine privilegierte Aussage, weil ich hier auch ein bisschen was verdiene, aber es macht einfach zu sehr Unfreude, weil ich habe jetzt für diese Recherche heute dieses berühmte Deo recherchiert und 6,61 Euro, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich es nochmal kaufe. Das ist jetzt für mich echt einfach durch die Nummer. Es ist einfach sehr viel Geld.
Komm, nach dem Gespräch, ey, da ist doch die Kasse wieder voll. Sag uns noch, wie ist das überhaupt mit dem Geldverdienen in Tel Aviv? Verdienen die Menschen denn auch mehr?
Nein, das ist der wichtige Punkt. Also in der Hightech-Branche, das ist eine Boom-Branche hier in der Stadt. Das sieht man auch an den großen neuen Towers, die hier gebaut werden. Ja, die verdienen sehr gut, die verdienen mehr als wir und die können sich dann auch diese Wahnsinnspreise leisten. Es ist aber nicht so wie zum Beispiel teilweise in Norwegen oder der Schweiz, wo die Menschen sich die hohen Preise auch halbwegs leisten können. Nein, vor allem im Süden von Tel Aviv herrscht teilweise Armut, herrscht teilweise Hunger, leben viele Leute unter der Armutsgrenze. Und für die sind, ich komme nochmal zurück zum Beispiel, 6,60 Euro für ein Deo oder 8 Euro für ein Bier natürlich noch viel mehr unvorstellbar teuer. Klammer auf, es gibt schon auch noch Wege, günstigere Produkte zu bekommen. Aber das ist ein Riesenproblem, die Leute verdienen nicht mehr als in Deutschland, müssen aber diese Preise irgendwie stemmen.
Muss man sich leisten können, also diese Stadt Tel Aviv, unser Korrespondent dort, Benjamin Hammer. Danke fürs Gespräch. Wir halten auch fest, du wirst den Rest der Woche ohne frisches Deo verbringen müssen.
Ich befürchte, das ist so.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.